Willkommen bei der neuesten Folge von Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast. Heute mit dabei Thomas und
Gregor.
Willkommen. Wir springen mal wieder für unsere Kollegen ein, weil Gregor hat Interessantes und Lustiges zu erzählen. Gregor, du warst zum Beispiel auf so einem speziellen Pressecamp und du hast noch was über besondere Kurbeln geschrieben und die getestet. Genau, das sind die beiden Hauptthemen. Und dann wollen wir direkt mal einsteigen, oder?
Willst du das Intro abspielen? Anders und Moritz. Tom, mir fällt gerade auf, das ist das falsche Intro, das ist das alte.
Okay, das passiert halt, wenn man Gäste allein lässt, sozusagen. Dann hat man jetzt das alte falsche Intro.
Das macht nichts, das ist auch sehr lustig.
Ist lustig, ja. Gregor, schieß los. Du warst auf einem besonderen Pressecamp. Normal sind ja Pressecamps immer von einem Hersteller und du wirst dann quasi in die Bubble des Herstellers gezogen und davon überzeugt, dass die Produkte des Herstellers die besten Produkte sind der Welt. Wo warst du jetzt?
Und wieso war das anders? Örtlich war ich in Massa Marittima, das ist in der Toskana. Es dürfte einigen schon so ein Begriff sein. Wir waren da auch schon ein paar Mal. Also auf verschiedenen Pressecamps und so weiter, ist so ein ganz schönes Mountainbike-Areal, ein bisschen nicht direkt am Meer, so ein bisschen im Landesinneren, aber gibt eine große Variation von Trails und auch einige durchaus bekannte Fahrradfahrer, die dort viel Zeit verbringen. Und genau, das Event, wo ich war, heißt aber Bike Connection, das war jetzt der Bike Connection Winter. Das ist keine ganz neue Geschichte, Tom, du warst ja auch schon mal da, also wir sind eigentlich sehr regelmäßig dort. Und das ist so eine Aktion, ja, im Prinzip, das ist eine Agentur, die lädt zum einen verschiedene führende Medien auf der ganzen Welt ein, also Mountainbike-Medien in diesem Fall, und eben Hersteller. Und ich weiß gar nicht, wie viele es waren, so vielleicht so 12, 13, 14 Hersteller. Und genau, und die kommen alle her, die stellen quasi ganze Infrastruktur, haben so einen, es war so ein Olivenhaingut gemietet, das auch halt als Gasthaus oder Gasthäuser hat, oder wirst du dann untergebracht, dann haben sie dort quasi die Hersteller eigene Präsentationsräume und es gibt so ein bisschen so einen Test, so ein Auto hier, Carpark halt, wo sie ihre Test-Setups aufbauen können. Und die Idee ist im Prinzip, ich war 3 Tage vor Ort und man hat immer vormittags Meetings mit dem Hersteller, mit jedem eine Dreiviertelstunde alleine. Und nachmittags kann man das Zeug quasi auf den Trails dort direkt fahren. Das ist voll cool. Man kann dort das Fahrrad sich einstellen und dann, das sind vielleicht so 5 Minuten Transfer zu fahren und dann ist man direkt im Berg und auch für E-Bikes Uphill-Trails, die kann man auch auf dem Cross-Country-Bike auf jeden Fall gut fahren. Für Nicht-Motorisierte gab es einen Shuttle dann eingerichtet und dann gab es immer noch halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, auch mal gemeinsam, wo nochmal so ein bisschen Zeit zum Reden war. Und ja, war einfach jetzt irgendwie eine kurze Woche in der Toskana mit großen Teilen der weltweiten oder vor allem europäischen Fahrradindustrie. Eigentlich eine ganz, ganz coole und ganz runde Sache.
Also wie so eine kleine Messe und man kann dann in relativ viel kurzer Zeit viel produzieren, weil alles auf einem Haufen und organisiert ist. Das heißt, du hast eben schon gesagt, diese Meetings, wenn man hinkommt, bekommt man quasi so eine Art Stundenplan oder im Vorfeld. Das heißt, du weißt, morgens hast du zuerst dein Meeting, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer diesmal da war. Vielleicht kannst du ein bisschen Name-Dropping betreiben. Wer war mit vor Ort?
Das war Focus da, Merida, TQ, Score, Liet, IXS, Spank. Oh, jetzt fängt erstmal. Lee Coogan war da. Das war interessant.
Lee Firma, Coogan, okay.
Lee Coogan, eine Firma, die ich überhaupt nicht kannte. Kann ich vielleicht gleich noch kurz was zu sagen. Ist gestern ein Artikel drüber bei uns online gegangen. Was war noch da? Jetzt muss ich anfangen langsam zu überlegen.
Du hast dann deinen Stundenplan, bist dann durchgeplant. Das heißt, du hast von 8 bis 9 das Treffen mit den einen, die stellen dir das Produkt vor und von 9 bis 10 triffst du dann die nächsten. Ja. Und das ist halt der Vormittag.
Wirklich, genau, und dann gibt's Mittagessen und dann. Ja, es war wie in der Schule so. Du musst wirklich dann gucken, so, es ist so witzig, weil es ist so ein bisschen wie in der Oberstufe, wo dann so alle schon ihre eigenen Kurse haben. Aber ich habe natürlich dann auch viele Redakteure, die ich gut kenne oder die schon so ein bisschen Kumpels sind. Dann tut man sich beim Frühstück ganz, was hast du jetzt gleich? Ich muss zu IXS oder so. Und da habe ich mal gedacht, so, das ist wirklich wie in der Oberstufe so, wo dann die ganzen Oberstufenschüler da sind und zu ihren Fachkursen müssen. Genau, und dann hast du dann die Meetings und danach ein Mittagessen war im Prinzip freie Zeit, da konnte man machen, was man will und es gab eben das Angebot, dass man sich Testbikes rausnimmt, dass man einen Shuttle nimmt oder es waren echt, also man merkt, es waren sehr viele E-Bikes und ja, auch mit TQ ja auch einen Motorenhersteller und auch viele Hersteller hatten E-Bikes am Start. Man hat so, also jeder hatte mindestens ein E-Bike-Modell und vielleicht dann noch ein Non-E-Bike, aber die meisten tatsächlich nicht. Und das heißt, ja, da konnte man dann gleich mit dem E-Bike, hat es viel mehr Sinn gemacht, direkt loszufetzen, von dort schön Uphill-Trail zu nehmen und dann wieder runter. Gab so coole Testloops und sie hatten jeweils 2 Fotografen und Videografen vor Ort.
Das heißt, es ist alles organisiert, bis auf eine klitzekleinigkeit, oder?
Das Wetter?
Was war mit dem Wetter los?
Ja, aber das war ein bisschen so
also
eine...
Bei uns war super Wetter hier in Deutschland. Also
ja, das war so schlimm. War bei mir in Graz war es auch echt herrlich. Also das ganze Jahr schon super Wetter und Sonne und auch in der Woche auch und in der Toskana. Es hat unfassbar viel geregnet. Ich habe schon vorher die Wettervorhersage gesehen und habe gedacht so, boah, weißt du was, ich nehme 2 Regenjacken mit und sonst gar nichts. Ich habe keine wasserdichten Schuhe mitgenommen, keine wasserdichte Hose. Weil ich habe gesagt, so, es soll irgendwie am Vormittag 35 mm regnen oder sowas am ersten Tag. Dann dachte ich, dann ist eh alles egal. Und wenn du jetzt noch irgendein dichtes, dickes Zeug mitnimmst, das kriegst du nur nicht trocken nachher. Scheiß drauf, du bist eh nass, du ziehst einfach normale Sachen an. Und das war, glaube ich, eine gute Taktik, weil ich habe mein Zeug immer schnell getrocknet bekommen wieder und alle anderen, die irgendwie fettes Regenbier anhatten, die mussten dann nach dem Abendessen immer schnell in die Wohnung und die Schuhe wenden auf der Heizung, damit die trocken werden und so. Ja, geil, ich habe alles richtig gemacht. Und es war unfassbar nass. Also ich sag mal, so der erste Tag war schon krass. Ich bin dann nachmittags raus, da hat es dann nur noch so genieselt. Vielleicht ein bisschen mehr als Niesel schon, aber vor allem, du merkst halt, das Gelände dort ist nicht dafür gemacht, dass es so viel regnet. Also ich behaupte, wenn es bei uns so viel regnet, klar, dann hättest du fette Pfützen und Matsch. Aber das Wasser wird schon größtenteils versickern. Aber dort, einfach auf, ich habe es noch nie erlebt, auf dem Trail, waren so 5 bis 10 Zentimeter stehendes Wasser. Also ich habe noch nie bei sowas gefahren. Es fährt sich erstaunlich gut. Man muss nur manchmal aufpassen, wenn so eine Senke kommt und es dann noch tiefer ist, dann kriegt man Aquaplaning. Aber ansonsten konnte man eigentlich fahren wie im Trockenen. Und so ein bisschen krass war halt, die ganzen Trails kommen unten in so einem Tal raus und gehen dann so im Fluss, muss man dann so 5 Minuten wieder rauspedalieren. Und dieser Fluss war etwas über die Ufer getreten und wir sind so mehrere 100 Meter am Stück mit, ich würde sagen, das Wasser war so auch so 5 bis 10 Zentimeter oberhalb vom Tretlager.
Wirklich?
Und, ja.
Oh Gott. Das ist die Räder, also kannst du wegschmeißen danach, oder? Wenn du da tagelang mit
Wasser fährst. Wir sind halt alle E-Bikes gefahren am ersten Tag, weil ich das auch so, boah. Ja, ich hab gedacht, ich habe keinen Bock mit einem Biobike da, wenn du so nass bist und du musst noch irgendwo hochtreten und es ist mega anstrengend, du kommst nicht voran, bist ja die Hölle, dann nehme ich lieber ein E-Bike, sondern fetze ich halt einfach jetzt 2-3 Stunden lang so schnell ich kann durch die Gegend und sammle irgendwelche Testeindrücke und gehe wieder in die Wohnung und trockne mich. Und es war eigentlich eine gute Taktik, aber das haben alle sich gedacht halt, also keiner ist ein Non-E-Bike gefahren. Und es ist tatsächlich keins akut kaputt gegangen. Das war ich schon, also E-Bikes sind erstaunlich wasserdicht. Und aber ich hatte da natürlich keine Statistik, aber am letzten Tag hatte ich das Gefühl, war die E-Bike-Flotte etwas dezimiert und ist dann vielleicht doch, ich kann es vorstellen, wenn die dann im Truck stehen, noch in der Kälte und sind all innen drin nass, dass dann doch ein bisschen Kondenswasser wohl an einen oder anderen Kontakt gekommen ist. Ich habe da keine Insights, mir ist es nur so ein bisschen aufgefallen. Dann hat sie auch mal nach einem Rad gefragt und hieß es, ja, das können wir dir gerade nicht geben, dann haben wir ein kleines Sensorproblem und halt, ob das wohl mit dem Wasserbad am ersten Tag zusammenhängt.
Komisch.
Aber ja, aber ich vermute mal.
War alle Tage so mau oder war es dann besser geworden?
Danach war es viel besser, wobei man sagen muss, dass der erste Tag so vom Grip her am besten war, weil es einfach so viel Wasser war, dass alle Wurzeln, alle Steine waren halt einfach sauber. Und du konntest halt Trockenreifen fahren normal und dann danach, also der Boden dort ist sehr dankbar, der ist ja so sandig und steinig und es war jetzt auch nicht schlimm, aber du hast dann schon gemerkt, dann hat es an den nächsten Tagen halt immer wieder mal so einen Nieselschauer gegeben, ist dann nie so sonnig geworden, immer bedeckt und so alle Stunde mal kurz ein bisschen Niesel, also war so fahrerisch voll aushaltbar, man war auch nicht mehr so ratschnass, aber es war halt viel schmieriger und schlammiger, also es war fast schwerer zu fahren. Wobei es schon angenehm ist, wenn du nicht, also ich war am ersten Tag, ich war so nass, ich hatte keinen trockenen Flecken mehr am Körper, wirklich.
Welchen Trail fandst du am besten dort? Also ich war damals, glaube ich, auf dem Shimano EP8 Lounge da und seid ihr die Spaghetti hochgefahren? Seid ihr es gefahren?
Ja, ich bin immer, also wenn ich ein E-Bike hatte, bin ich den Spaghetti immer hoch, den finde ich cool. Ist ein witziger Uphill-Trail so. Und ich bin bergab den Freeride gefahren, den fand ich geil. Der ist so, wenn du ganz hoch, kennst du diesen Aussichtspunkt?
Ja, kenne ich, wo du das Meer sehen kannst, gell?
Genau, und da direkt diesen Fels runter, der Trail, das ist der Freeride.
Ja.
Und Rock'n'Roll bin ich gefahren und ich bin ganz viele gefahren, aber die zwei und dann den Benito oder sowas. Hm. Bonato fand ich richtig geil. Der führt unten mit Rock'n'Roller oder Rock'n'Roll Queen und sowas. Mhm. Die führen zusammen und der fand ich geil. Also das Problem dort, ich finde die Trails cool, aber es waren halt viele so 150 bis 170 Millimeter Bikes, dann auch noch E-Bikes teilweise. Und dafür ist das Terrain, würde ich sagen, so ein bisschen zu langsam und verwinkelt. Mhm. Und das waren so die drei härtesten Trails, da war es eigentlich cool. Ich bin auch teilweise den Jail Trail, den kennen bestimmt viele, gefahren und Benedetto, das ist der andere, der ist auch so ein bisschen wie der Jail Trail. Und diesen, ich weiß nicht, dieses Focus Vam Square gefahren, was wir kürzlich auch vorgestellt haben, so ein Light E-Bike mit 125 mm. Und dafür, das war das richtig geil. Also ich würde sagen, generell mit so einem 130er Bike ist dort wirklich geil. Und so für die, sag mal, alles Gravity-mäßigere, gibt so die drei härtesten Trails und dann hört es auch so ein bisschen auf
vom Gelände. Ich fand die Gegend schon sehr cool und auch relativ vielfältig aus. Es gibt ja auf der anderen Seite noch diesen Canyon Trail, ich weiß nicht auswendig, wie der heißt.
Der heißt Canyon Trail, ja.
Okay.
Da habe ich mich mal sehr drüber lustig gemacht auf einem Scott Launch, dass wir jetzt den Canyon Trail fahren. Da habe ich mich gefragt, ob wir als nächstes den Track, den Trail Track oder Track Trail oder Specialized Trail zeigen.
Ja.
Ja, genau, der heißt genauso. Aber der ist cool. Ja, da sind wir aber nicht gefahren, weil es ist von dem Gelände, wo quasi die Firmen alle waren und das Testcenter, ist es relativ weit weg. Also müssen so vielleicht eine Viertelstunde treten oder so. Oder länger. Ja.
Okay. Also vom Setting ist das cool, alles sehr kompakt, alles organisiert. Man muss sich um nichts kümmern, kann einfach nur testen. Genau. Über Hintergründe mit den Herstellern sprechen. Genau, gab es irgendwie ein Highlight oder irgendwas, ein besonderes Rad oder Produkt, was du besonders cool fandest oder bemerkenswert fandest? Oder sollen die Leute einfach in die Artikel reinschauen?
Ja, einfach in die Artikel reinschauen ist schwierig. Also man sollte generell in alle Artikel von uns reinschauen.
Stimmt, natürlich, das hab ich vergessen.
Weil die sind jetzt nicht besonders gekennzeichnet. Es gibt jetzt keine Bike Connection Artikelserie. Das kommt jetzt so in den nächsten 6 bis 8 Wochen alles raus. Ein paar Sachen auf EMTB News sind schon den Score, ersten Testeindruck und von mir wieder.
6 bis 8 Wochen deswegen, weil du langsam bist oder weil es Embargos gibt?
Ich bin sehr langsam, ja. Ich schreibe immer nur 5 Wörter am Tag. Es dauert einfach so lang.
Ego, wir müssen reden.
Ja. Nee, es gibt Embargos teilweise, genau.
Okay.
Und ich bin auch nächster Zeit recht viel unterwegs, aber genau, das sind so die nächsten Sachen, die bei mir anstehen. Aber ja, ich glaube, in spätestens 8 Wochen ist das letzte Embargo, ein bisschen kürzer, oder vielleicht eher in 6 Wochen, ja.
Okay.
Was irgendwie ganz interessant war, was so ein bisschen random ist, Liette hatte eine Goggle dabei. Da kommt auch noch was bei uns zu, die so ultra krass belüftet war. Zum einen soll die halt geil sein für Brillenträger, die ihre Brille unter der Goggle tragen wollen, weil sie irgendwie keine Kontaktlinsen vertragen oder so. Und zum anderen, ja generell, ich hatte sie jetzt schon mal auf ein bisschen und die hat halt, die hat zum Beispiel unten, der Schaumstoff ist auch ausgeschnitten, also die hat halt Schaumstoff so am Nasenrücken und dann rechts und links der Augen und oben so ein bisschen, aber unten zum Beispiel gar nicht. Und die ist halt komplett offen, also du kannst so einen Daumen unten reinschieben quasi und dich am Auge kratzen. Und das fand ich so ein ganz interessantes Konzept, weil gerade so, ich fahre viel Downhill im Park und wenn dann rumstehst und es ist warm und du hast einen fetten Downhill-Helm auf und dann beschlägt halt die Brille so ultra schnell und ich finde, das nervt halt voll, wenn man die ganze Zeit an ausziehen muss. Und ich dachte so wenn im Schlamm ist es sicherlich nichts. Ich hatte sie dann auch mal dort bei den schlammigen Bedingungen an und da ist mir auch komplett ins Auge geflogen. Aber ich glaube, so bei staubigen Bedingungen ist es ziemlich geil. Und ich hatte sie jetzt in Maribor letzte Woche schon mal an und du kannst die halt eine halbe Stunde anziehen. Und also ich habe die nie ausgezogen, einfach bis ich am Lift war wieder.
Okay, ja, das klingt super.
Das fand ich ein interessantes Konzept. Also ich glaube, generell bei Goggles könnte sich noch viel tun, dass sie ein bisschen geiler belüftet sind. Und fand ich so ganz cool, ist sehr extrem. Und was ja ganz spannend war, ich bin das Uno Iki gefahren, heißt es, glaube ich. Das ist TQ. Also TQ hatte das dabei, so ein Light-E-Bike von Uno. Ich bin noch nie vorher die neue Generation Uno gefahren. Ist auch, die haben auch nicht so viele Testbikes für uns jetzt in Deutschland, gar nicht so leicht zu bekommen. Und ja, das war ein interessantes. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, dass es sich nicht so ganz gewöhnlich wäre. Ich kenne ja die alten Räder und ist hier auf
Was
jeden
heißt
Fall
nicht
auch
ganz so
so.
gewöhnlich? Wie kann ich mir vorstellen?
Na, es ist sehr, der Rahmen selber fühlt sich enorm steif an und dann hast du so eine, diese Gemini oder Gemini, weiß nicht, wie es heißt, diese Lenker-Vorbau-Kombination
Mhm.
und die ist unfassbar steif, also selten sowas angehabt und dann noch so die härtesten Griffe der Welt. Also ich bin großer Fan von dünnen Griffen, aber das war wirklich, hätte ich auch die Griffe weglassen können. Und hinten dann aber halt sehr, es ist ultra progressiv und halt dadurch sehr weich am Anfang und so ein bisschen rumgespielt. Ich habe erst versucht, mit nicht so viel Sack zu fahren, was ich eigentlich immer die Erfahrung hatte, dass es mit so Rädern gut funktioniert. Dann habe ich mal informiert und haben sie gesagt, nee, ich soll es mal mit mehr Sack fahren, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, aber es war dann tatsächlich besser. Aber dadurch, dass es halt vorne so Mörder, also einfach so der Hauptrahmen, alles fühlt sich so steif an und der Lenker und hinten ist es dann halt sehr weich. Es war eine ganz komische Balance auf dem Rad. Aber ich fand, die Unos waren schon immer es sind Liebhaberstücke. Ich finde diesen Es ist kein Rad, wo man drauf springt und sich wohlfühlt. So irgendwie, sondern man muss es schon wollen. Und dann kann man, ich konnte schon gut damit fahren. Aber also die Balance war ganz merkwürdig von dem Rad.
Also was
Genau.
Besonderes, ja.
Es ist wirklich in jeder Hinsicht, das Aussehen ist besonders, das Fahrgefühl ist besonders. Ich glaube, der Preis ist auch sehr besonders. Es ist wirklich ein sehr
Der
besonderes
Name
Rad, dass
auch.
man wirklich. Der Name ist auch Iggy. Ich habe schon mich lustig gemacht. Das klingt wie dieses Geräusch, was Werner immer nachmacht. Kennst du das?
Ja.
Wo sein Auto. Ich will auch mal. Aber
Iggy,
ich,
Iggy.
ja, Iggy, Iggy. Oh, da habe ich was für. Machen Sie nochmal. Genauso klingt das Rad. Aber es hat dieses Geräusch tatsächlich nicht gemacht. Genau. Ja, also so ein besonderes Ding, aber war mal so ganz cool. Ist noch was, was dann auch so als doch mittlerweile vielleicht etwas abgebrühten Testfahrer doch noch mal hinterm Ofen hervorlockt. Das Rad war interessant.
Ja, sehr cool. Ja, klingt spannend. Cooles Event.
Ja.
Würde ich sagen, kommen wir direkt schon zum nächsten Thema. Du bist in letzter Zeit relativ viel mit besonderen Kurbeln gefahren. Worum ging es da?
Ja, genau. Ich hatte das in irgendeinem Podcast schon mal kurz angesprochen, als es um die Empfehlungen ging. Und genau, ich bin diese Hope 155 mm Kurbeln gefahren. Das ist mittlerweile ein Testartikel von mir online seit letzter Woche und auch ein Video, was auch echt schon ganz gut ankam. Es hat mich sehr gefreut, viele Kommentare zu bekommen. Viel Positives, viele konstruktive Nachfragen. Da habe ich irgendwie
Apropos
wohl ein bisschen
Kommentare, im Forum gab es auch 280 Kommentare mittlerweile, was
Ja, voll
super krass
krass.
viel ist für
Ja.
einen Artikel über Kurbeln.
Ja, es irgendwie hat man da einen Nerv getroffen. Also ich bin jetzt gar nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, es zu machen. Aber irgendwie glaube ich, ja, vom Zeitpunkt her war es irgendwie ganz cool. Und ich glaube auch, dass das was ist, was sich so in gewissen Segmenten im Mountainbike durchsetzen könnte. Genau, es war ganz cool. Also 155 mm ist super kurz. Normal ist ja so ein bisschen vielleicht Cross-Country fahren, so 175er. An Trailbikes hast du oft 170er Kurbeln und dann so, und am Endurobike eigentlich auch, und dann die Downhiller fahren 165er. Jetzt nochmal einen Zentimeter kürzer, und ich bin's an dem Scott, was hier hinter mir hängt, wenn man es mit Video guckt, also an einem Scott Genius gefahren, also jetzt von einem Rad, wo man typischerweise nicht so kurze Kurbeln fährt. Ich habe auch mir tatsächlich danach den Test jetzt welche gekauft fürs Downhillbike noch, aber die habe ich noch nicht. Die liegen noch in Ilmenau in meinem alten Radladen rum. Genau. Und ja, es war eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe halt mir von Hope auch noch 170er schicken lassen, um es halt direkt vergleichen zu können. Bin eigentlich den kompletten letzten Sommer habe ich immer gewechselt. Am Anfang so mehrere Wochen am Stück, dass man sich wirklich dran gewöhnt. Dann so gegen Herbst habe ich echt so von Fahrt zu Fahrt oder auch habe mal eine Fahrt gemacht, wo ich dann am Parkplatz wieder vorbei zum Auto bin, umgeschraubt und wieder los, so richtig back-to-back getestet. Aber eigentlich waren die Eindrücke sehr eindeutig. Und jetzt seitdem den ganzen Winter bin ich auf der 155er geblieben und werde da, glaube ich, auch
Was
erstmal
sind
bei
die
bleiben.
Vorteile? Also, was sind für dich
Genau.
die Top-Vorteile davon?
Ja, also bergab stellt sich für mich keine Frage, deswegen habe ich es auch fürs Downhill-Bike jetzt gekauft. Die 155er finde ich viel besser. Der größte Vorteil ist total offensichtlich einfach die Bodenfreiheit. Also man kann halt treten, wo es andere nicht können. Ich fand es richtig krass. So, wir haben meine alten Hometrails, da hast du oft so, die Kurven waren nur so eingefahrene Ruts. Und danach hattest du vielleicht so ein paar Meter, wo du, also manchmal ist nicht immer, wo du halt sprinten konntest in die nächste Kurve rein. Und ich bin mit Kumpels gefahren, die eigentlich eher ein bisschen schneller sind als ich. Und ich hätte die am Kurvenausgang einfach überholen können. Einfach aus dem Grund, dass ich kurz nach dem Scheitelpunkt halt dreimal voll reintrete. Und dann bin ich quasi neben denen. Und die konnten halt mit ihren 170er kurbeln. Das macht das, diese 1,5 Zentimeter machen so viel aus. Also das Treten einfach fand ich krass. Auch in so technischen Anstiegen fand ich es richtig geil. Man muss da wirklich viel weniger Gedanken machen. Das war voll krass, als ich umgestiegen bin auf die längeren Kurbeln wieder, ist mir so aufgefallen, dass ich glaube, ich habe auch so ein bisschen verlernt, einzuschätzen, wo das Pedal ist. Normalerweise weiß man bei seinem Rad ja, okay, jetzt hier an der Stelle könnte es quasi eng werden, wenn ich jetzt reintrete, das lasse ich lieber. Mhm. Aber wenn du halt immer hin und her wechselst, verlernst du das voll. Also weißt du okay. überhaupt nicht mehr, wo du bist. Und dann habe ich es total dumm aufgesetzt teilweise. Und mir ist auch voll aufgefallen, ich habe mir den kurzen Kurbeln da manchmal angewöhnt, in so einer tiefen Rut oder sowas, das äußere Bein dann unten zu haben, wenn ich das irgendwie von der Balance besser fand. Und mit den langen Kurbeln habe ich das dann auch gemacht und habe auch sofort, also es war gefährlich teilweise, sofort voll aufgesetzt. Okay. Und also ich fand, war sehr, sehr erstaunt, wie groß der Unterschied in der Bodenfreiheit ist. Eine andere Sache, die mir an den kurzen Kurbeln mega gut gefallen hat, war, das habe ich irgendwie erst erfühlt und dann nachgelesen, dass es wohl auch evidenzbasiert so ist, dass man besser sprinten kann. Also das fühlt sich spritziger an, weil einfach dadurch, dass deine Füße einen kleineren Kreis machen, ist quasi ein geringerer Weg, um einen größeren Weg am Hinterrad zu erzeugen. Und es ist sicherlich so ein bisschen Körper- und Ergonomie abhängig, aber generell ist es schon so, dass es dem Körper dann leichter fällt, quasi auf eine sinnvolle Trittfrequenz zu kommen. Und du hast halt das Gefühl, du kannst übelst schnell hochspinnen, einfach die Kurbeln und ich weiß nicht, wie viel es ausmacht, ein paar Zehntel vielleicht auf einen kurzen Sprint. Aber das fand ich schon cool. Ja.
Wenn das jemand umrüsten will an seinem eigenen Bike, da, also man ist ja nicht damit getan, einfach nur kürzere Kurbeln zu tun. Man muss die Übersetzung auch anpassen, weil sich ja alles verändert, oder?
Nein, also an sich geht es schon. Du kannst einfach kürzere Kurbeln dran bauen und fertig, aber gerade jetzt.
Dann ist es aber leichter insgesamt, oder?
Schwerer, weil du hast einen kürzeren Hebel, genau. Ja. Du hast einen kürzeren Hebel jetzt auf einmal und genau, dadurch hättest du quasi, also du trittst schon immer noch genauso dieselbe Übersetzung, aber für deinen Körper fühlt sich halt schwerer an, weil deine Beine quasi einen kürzeren Hebel treten und deswegen empfiehlt es sich, also Hope sagt, pro Zentimeter pro Zentimeter 2 Zähne. Mhm. Das muss ich ja nochmal, ich glaube, so stimmt es auf jeden Fall. Aber genau, es stimmt auf jeden Fall.
Pro Zentimeter
2 Zähne am Kettenblatt kleiner. Genau. Ja. Das hieße bei mir, da ich 1,5 Zentimeter kleiner gegangen bin und vorher ein 32er Kettenblatt hatte, hätte ich jetzt einen 29er gebraucht, das ging aber nicht. Und deswegen habe ich einen 30er genommen. Das hat man auch gemerkt. Also ich hatte schon das Gefühl, in sehr steilen Anstiegen, dass es ein bisschen schwerer geht. Dazu kommt noch, dass ich habe eine SRAM-Schaltung und ich fahre die 10 bis 50er Kassette. Ich habe noch die alte Schaltung, nicht die neue Transmission. Einfach aus dem Grund, weil ich den Sprung bei der alten Kassette auf das 52er Ritzel zu groß finde. Und das hat man dann schon gemerkt, quasi mit kurzen Kurbeln, 30er Kettenblatt und 50er Ritzel hinten, jetzt in echt steilen technischen Anstiegen, wurde es auf jeden Fall ein bisschen zach, wie der Österreicher sagt. musste man ein bisschen härter in die Pedale treten, aber es war für mich noch akzeptabel. Und der Grund, warum ich nicht auf den 28er gegangen bin, ist vor allem das an dem Scott. Ich habe das schon so krass gemerkt, das ist nicht vorgesehen und man muss sich immer überlegen, dass die Räder sind auf eine bestimmte Kettenlinie, quasi auf eine bestimmte Kettenblattgröße ausgelegt, weil der Winkel, in dem die Kette steht, das ist die Kraft, in der die Richtung, in der die Kraft in der Kette verläuft, ist enorm wichtig, um so ein vollgefedertes Rad um den Hinterbau auszulegen. Und wenn du jetzt das Kettenblatt änderst, änderst du ja die Kraftlinie quasi. Und da sollte man nicht so allzu weit von dem abweichen, was der Hersteller macht. Beim Scott war es so, das hat auch Montagemöglichkeiten für eine integrierte Kettenführung zwischen 34 und 30. Da kann man dann guten Gewissens ausgehen, dass das für sie scheinbar noch okay ist, aber 28 gab es nicht mehr und es kam mir auch zu groß vor, der Sprung. Okay. Und ich habe es trotzdem ziemlich gemerkt. Also ich hatte das Gefühl, dass das Rad mit dem 30er Kettenblatt mehr, also sich nicht so gut tritt, mehr wippt als mit dem 32er. Das ist immer noch auf einem guten Level, muss man sagen. Aber vorher war es wie ein Hardtail, was echt beeindruckend ist an dem Rad und danach war es so, ja, ganz okay, wie so ein 150er Rad eben. Und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass es mit dem kleineren Kettenblatt mehr Pedalrückschlag hatte. Deswegen habe ich jetzt auch ein O-Chain. Musste ich dann, führte mal eins zum anderen.
Okay. Ja. Hast du es auch an einem E-Bike ausprobiert?
Nee, habe ich nicht. Bräuchte man andere Kurbeln für. Der Rico ist auf jeden Fall schon mal gefahren, unser E-Bike-Experte. Und es gibt es auf jeden Fall am E-Bike und ich würde mal bei meiner Hand dafür ins Feuer legen, dass es am E-Bike ziemlich geil ist. Weil ich meine, die Vorteile sind genau dieselben. Die Nachteile, die ich noch gar nicht genannt habe, nämlich, ja, das ist nicht so, also für mich nicht ganz so angenehm und ergonomisch tritt und manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass halt, weil ich das mit dem Kettenblatt die Größe von der Kurbel nicht ganz ausgeglichen habe, hat mir so ein bisschen das Drehmoment gefehlt teilweise und ich hatte das Gefühl, ich hätte wieder ein 26 Zoll Rad in so Anstiegen, wo man mal gegen so eine Wurzel gegenfährt oder so. Also man kriegt es nicht so drüber gewuchtet. Ja. Und das hat man ein E-Bike ja alles nicht, weil du hast ja einen E-Bike-Motor und der ist so stark. Ja. Da merkt man davon gar nichts. Und am E-Bike, es ist auch so, das habe ich auch bei mir festgestellt, mit den kurzen Kurbeln hat man eine bisschen schnellere Frequenz, Trittfrequenz. Und das ist am E-Bike ja für die Motoren extrem gut. Ich meine, viele Motoren sind für eine echt hohe Trittfrequenz ausgelegt. Ich glaube, viele Mountainbiker kriegen das nicht ganz hin, inklusive mir. Ich musste da auch schon, obwohl ich jetzt, würde ich sagen, ein sportlicher Fahrer bin, aber ich habe einfach schon immer langsam getreten und ich glaube, dass die kurzen Kurbeln da sehr förderlich sind, weil man, ich habe mich total gewundert, aber mit Folge zu, also man macht es gar nicht bewusst, sondern unterbewusst tritt man sofort schneller. Da musste ich mich auch sehr dran gewöhnen. Ich habe auch gemerkt, dass ich am Anfang viel höheren Puls hatte mit den kurzen Kurbeln und am Ende ging es dann irgendwann, habe ich mich einfach an die Frequenz gewöhnt. Und ich glaube, vom E-Bike ist es richtig gut.
Und meinst du, 155 ist jetzt so ein idealer, so eine Art Sweet Spot? Oder hast du auch kürzer, also gibt es noch kürzere? Würdest du es noch probieren? Oder macht es Sinn, einfach mal zusätzliche Gewinde in eine Kurbel reinzuschneiden und das einfach zu probieren, ob vielleicht 150 oder 145 sogar dann noch fahrbar sind?
Ich glaube, ganz so einfach geht es nicht, einfach Gewinde reinschneiden. Man müsste schon wahrscheinlich irgendeinen Einsatz reinmachen. Und ich weiß auch nicht, die Kurbeln sind ja quasi nicht einfach gerade, sondern die sind ja meistens so ein bisschen gebogen. Müsste man sich die Kurbeln mal angucken, ob es irgendeine
gibt. Du bist so ein Ingenieur, du siehst da überall nur Probleme,
die einfach machen. Ja, im Forum bei uns haben es ein paar Leute auch wirklich gemacht. Da haben sie so ein paar dann gemeldet, die so Gelenkprobleme haben und sowas. Und das war zum Beispiel sowas, das habe ich halt gar nicht, also ich habe keine Knieschmerzen oder nicht. Und für die ist es wohl schon länger ein Thema. Also wer Gelenkprobleme hat, könnte sich mit der Kurbellänge wohl mal beschäftigen. Es scheint echt ein Ding zu sein. Am besten mal bei uns in die sehr, sehr vielen Kommentare reingucken. Da stand da wirklich sehr viel dazu. Und da haben sich wirklich ein paar Leute so kurze Kurbeln gebastelt. Es sah teilweise recht abenteuerlich aus. Also es scheint zu funktionieren. Ich hatte jetzt bei meiner Fahrweise so ein bisschen Angst davor, weil ich ja doch auch etwas Gravity-lastig unterwegs bin. Und ich möchte an sowas wie der Kurbel, wo ich mit meinem ganzen Gewicht draufstehe, nicht unbedingt rumfuschen. Aber es gibt noch so eine amerikanische Firma, Five Death heißt die, und ich glaube, dass die 135er Kurbeln machen oder so.
Okay.
Das käme mir aber schon extrem kurz vor. Also ich habe gerade kein Verlangen, noch kürzere zu probieren. Ich denke so, man könnte sich auch mal überlegen, 165er Kurbeln, also quasi Downhill-Länge, Enduro zu fahren zum Beispiel. Ich glaube, ich könnte das für Cross-Country-Fahrer auch interessant vorstellen, zum Beispiel im Short-Track, wo irgendwie das Sprinten wichtig ist. Und ich bin mir nicht so sicher, aber es könnte sein, ich habe da keine Beweise und nichts für gesehen, aber gemunkelt, dass es sein könnte, dass jetzt auch größere Hersteller mit kürzeren Kurbeln kommen. Die könnten vielleicht, ich weiß nicht, 155er sind vielleicht 160er, aber da scheint es sich doch nach unten zu bewegen, auch in der Kurbellänge.
Also bei, da könnte man, keine Ahnung, SRAM oder Shimano oder irgendwo soll sowas kommen?
Irgend sowas
vielleicht. Hat man gehört.
Ja. Könnte sein, ja. Hat so ein Vögelchen gezwitschert. Also vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht probieren sie auch nur damit rum. Ja. Aber es ist zumindest wohl was in der Mache, ja.
Ne, bald starten ja die World Cups, dann wird man sicher sehen, ob irgendwas probiert wird. Ja.
Es ist schwierig zu sehen, leider. Müssen wir Moritz...
Mit dem Maßband mitgehen, oder?
Genau, weil wir haben gerade vorhin drüber geredet, Moritz wird in Fort William wahrscheinlich sein beim ersten Weltcup, da müssen wir ihm Maßband mitgeben. Ja. Oder einfach so eine Schablone, die schon eine so
Schablone, ausgeschnitten ist, genau,
so schnell dran halten muss.
Sekunde, darf ich kurz?
Ja, genau. Ja. Aber es sind auf jeden Fall auch schon, also das, wir haben auch im letzten Jahr schon Weltcup-Teams gesehen, wo Kurbeln ein Saint-Logo drauf hatten, die eindeutig keine Senkkurbeln waren, sondern ich denke,
soll es auch bei Reifen geben, habe ich gehört.
Soll es bei Reifen auch geben, ja. Es waren Kurbeln, von denen ich denke, dass die aus einer CNC-Maschine in Barnoldswick, UK rausgefallen sind. Kann jetzt jeder selber recherchieren, wer da sitzt, und die hatten auf jeden Fall ein Saint-Logo drauf. Also da gehe ich mal, ich habe damals nicht nachgemessen, aber ich denke mal an, die haben nicht einfach so andere Kurbeln dran gebaut, weil da könnte man auch Saint-Kurbeln fahren, sondern es wären schon kürzere gewesen sein.
Ja, 5Dev waren, die du eben genannt hast, mit den kurzen Kurbeln, die waren letztes Jahr auf dem Sea Otter Festival. Wir werden im April dort sein und vielleicht haben die sie ja dort und wir können unseren geschätzten Kollegen Arne einfach mal draufsetzen, dass er eine kurze Runde damit dreht. Der ist ja auch super erfahren, kann man
dazu sagen. Ja, genau. Das ist ja schon interessant. Ich wette, er sagt es wie ein Kinderrad. Das ist das erste Gefühl. Du steigst auf dem 155er schon. Du steigst halt drauf, denkst, sitzt auf dem Kinderrad. Also, oder kennst du diese Videos von so Leuten, die so diese mini kleinen Bikes fahren und so fühlst du dich halt auf einmal, weil es halt so eine ganz, ganz kleine und schnelle Bewegung ist. Ja, das stelle ich mir lustig vor.
Okay. Wem würdest du es empfehlen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, probieren.
Ah, bist du wieder da, du warst kurz weg, Tom.
So, du hattest ja eben gesagt, also ich hatte gefragt, wem würdest du es empfehlen, das mal auszuprobieren? E-Bikes, hast du ja gesagt, wäre ein No-Brainer, einfach mal kurze Kurbeln ausprobieren. Ja. Für sportliche Enduristen ist das was oder Trailbiker? Also wem würdest du sagen, wer als Hobbyist sollte es mal ausprobieren?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall am E-Bike, keine Frage, wenn ich mir jeweils ein E-Bike privat kaufe, was nicht ausgeschlossen ist, würde ich auf jeden Fall welche dran bauen. Am Downhill-Bike genauso, wie gesagt, sind schon auf dem Weg zu mir. Am Trailbike denke ich eher nicht. Also jetzt so richtiges, so weiß ich auch nicht, 130 bis 140 Millimeter Rad. Hätte ich gesagt, ist vielleicht ein bisschen sehr kurz und es hat nicht so viel Federweg, da sinkt das Tretlager nicht so tief, da hat man vielleicht gar nicht so Probleme mit der Bodenfreiheit. Und beim Enduro würde ich sagen, ja, ich habe mich jetzt eigentlich so für entschieden, ich werde sie erstmal weiterfahren. Ich komme gerade gut mit zurecht, ich komme auch lange Anstiege hinauf. Denke, es hat schon da Nachteile, aber ich kann mit leben und finde die Vorteile geil. Und da muss vielleicht jeder so ein bisschen in sich selbst hineinhorchen, wie experimentierfreudig man ist, wie sehr man sich vielleicht in meine Erfahrung, da wäre natürlich der Artikel oder das Video, das ich gemacht habe, noch sinnvoll, da ist alles ein bisschen strukturierter auch nochmal drin, sich das vielleicht mal angucken, sagen, hey, so was der erzählt, da kann ich mich voll mit identifizieren, das probiere ich aus. Und wenn das, was ich da gut finde, irgendwie total weird klingt, dann muss man es auch nicht ausprobieren, würde ich sagen. Aber so Enduro ist so ein Zwischending.
Du bist jetzt ja auch öfters mit, weil du jetzt in Österreich wohnst, bist du öfters mit österreichischen Profis unterwegs. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, wo man drüber sprechen kann, was du da gesehen hast? Oder ist das alles top secret und es wäre blöd, wenn du irgendwas ausplaudern würdest?
Ja, nee. Ich kann sagen, dass die sich auf jeden Fall auch interessieren für das Thema. Aber noch nicht dran sind, aber die haben das schon auch alle bemerkt, so jetzt mit den Kurbeln zum Beispiel. Und ja, da will ich nicht zu viel sagen, da wird natürlich gerade viel getestet. Ich war gestern in Maribor und da saß ich mit einem im Lift, der so ein ganz rotes Fahrrad hat, neuerdings, und die probieren halt viel aus. Ich weiß nicht, ist schon interessant, die machen schon viel. Ja, da wird das Freelab-System aufgebaut, dann haben sie komplette Telemetrie am Rad und dann werden wirklich ganz kleine Kleinigkeiten rausgefahren und dann mit den Zeiten, mit der Telemetrie, dann haben sie teilweise Slow-Mo-Aufnahmen gemacht, da war der Mechaniker auf der Strecke dabei, macht Slow-Mo-Aufnahmen, die werden analysiert. Also ich würde sagen, die Saisonvorbereitung ist da schon im vollen Gange und das Niveau, was damit Leute technisch erreicht wird, ist echt beeindruckend, da wird ganz schön viel Energie reingesteckt, auf jeden Fall. Das war schon cool zu sehen. Es war so ganz interessant, weil ich war gestern in Maribor und habe halt Downhill-Räder getestet und ja, ich kann so sagen, der David Trummer war halt mit seinem neuen Intense dort und hat alles Mögliche ausprobiert und aber echt jetzt nichts Grundlegendes so. Er hat dann mal die Federhärte gewechselt, dann hat er mal irgendwas an der Nachgiebigkeit verstellt und so weiter. Dann probieren sie mit ihrem Reifensetup rum und was weiß ich was. Da wird jetzt gerade ganz viel getestet. Und es fand ich ganz interessant, was die sich halt beschäftigen und ausprobieren und Zeit nehmen und was weiß ich, weil das halt so die absoluten Kleinigkeiten sind. Und mit was ich mich halt, ich war halt daneben, habe meine Räder getestet, aber ich meine, das ist ja ein ganz anderes Niveau. Ich habe keine Telemetrie am Rad, da hätte ich auch gar keine Zeit für. Die Räder sind komplett unterschiedlich. Ich muss ja erstmal, die ersten zwei Fahrten auf dem Rad sind erstmal so überhaupt die Balance finden und so. Während er sich damit beschäftigt, ob er die Speichenspannung ein bisschen ändert. Und,
was für Räder hast du denn dabei?
Ich habe einen Santa Cruz V10 und einen Giant Glory.
Okay.
Und die Tests sind jetzt auch abgeschlossen, die werden dann demnächst kommen. Ich muss ihn jetzt bei allen schreiben.
Du musst schneller schreiben, davon hatten wir es ja vorhin schon.
Genau, ich muss schneller schreiben, mehr als 5 Wörter am Tag. Und genau, aber das ist alles produziert, es war auch super interessant. Und ja, bei mir ist dann halt eher mal ein Setup finden, mich auf dem Rad wohlfühlen, so den Charakter. Ich versuche quasi den Charakter vom Bike rauszufinden. Und der David versucht halt den Charakter vom Bike so anzupassen, dass es für ihn passt. Und das war so eine ganz andere Herangehensweise. Aber es ist auch schon cool. Und ich habe ihn auch mal gefragt, hey, kannst du mal auf das Rad setzen? Und dann merkst du schon, er findet super schnell irgendwelche Feinheiten. Hat mir dann so ein bisschen mit dem Setup geholfen, weil ich bei einem Rad ein bisschen gestruggelt habe. Da haben irgendwie die Vorgaben für mich gar nicht hingehauen. Und dann das ist gerade halt einmal drauf gehockt, ein paar Mal durchgefedert, rumgerollt, sagt sie, ja, mach mal die High-Speed Rebound, 2 Klicks langsamer habe ich es gemacht. Denke, okay, krass, das hat geholfen. Und da wäre ich halt überhaupt nicht so schnell drauf gekommen. Und das ist schon cool. So, das fände ich schon auch cool, sich mal so krass mit sowas zu beschäftigen. Andererseits widerspricht es halt total meinem Job. Ich kann mich ja nicht ein halbes Jahr mit einem Rad beschäftigen und einem Dämpfer oder was weiß ich was, sondern...
Ja, kannst du diese Doktorarbeit halt, dann drüber schreiben, oder?
Genau, eine Doktorarbeit drüber schreiben, ja. Das war auf jeden Fall ziemlich interessant, ja.
Aber du musst World Cup Profi werden, Gregor. Die zwei Optionen hast du.
Den Traum habe ich schon vor Jahrzehnten begraben, auf jeden Fall. Aber es war super interessant, was die da drin auch. Wir sind heute wieder da, glaube ich. Und also heute ist Freitag. Und ich glaube, es ist am Wochenende auch. Also die machen richtig viel gerade auf jeden Fall. Sieht interessant aus und ja, scheinen ganz happy zu sein mit ihrer neuen roten Rakete.
Sehr gut. Hattest du ein Bike-Highlight in der letzten Zeit? Gab es irgendwo, wo du das vor, war so ein geiler Tag?
Ja, Maribor ist eigentlich immer ein Bike-Highlight. Ich bin großer Maribor-Fan. Ich kann jedem nur empfehlen, Maribor. Es war gestern auch wieder cool und es hat voll die geile Variation an Strecken. Ich bin jetzt noch nicht so viel, die haben jetzt die Weltcup-Strecke neu gebaut, weil auch dieses Jahr ein IXS-Cup wieder ist, ein EDC. Und ich ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fertig, aber so ziemlich. Haben einen neuen oberen Teil gebaut. Da wurde mal irgendwann, die haben die Skipiste, ich weiß nicht, wer es kennt, die gingen mal oben auf der Skipiste los und dann so daneben durch den Wald. Und die haben die verbreitert und den Wald halt nicht nur gerodet, sondern auch so die Schlümpfe gemulcht und alles. Also da war einfach nur noch Rindenmulch, wo die Strecke war. Und das haben die komplett neu gebaut. Ist super steil jetzt oben, mega technisch und danach dann so auf diesem Steinfeld, was vielleicht einige kennen, ist wieder die alte Strecke. Das bin ich noch nicht so richtig gefahren, weil ich halt gestern mit Testbikes dort war und es ist erst seit Sonntag oder so fahrbar. Und ich wollte dann lieber die Strecken fahren, die ich kenne. Es macht für mich einfach keinen Sinn, an einem Testbike-Tag irgendwie 4-5 Runs zu verschwenden, um eine Strecke kennenzulernen. Deswegen bin ich jetzt nicht viel gefahren. Einmal am Abend abgerollt, dann die letzte Fahrt. Das ist ziemlich cool. Und sonst, es gibt 1000 Secret Trails. Es gibt so eine rote Strecke, die ist super geil, mega abwechslungsreich, viel Bikepark-Zeug. Die Secrets sind halt alles so, ja, viele kennen es ja in Morzine an der Planey, diese ganzen Secret Tracks und das Maribor sehr, sehr ähnlich, finde ein bisschen geiler. Bin ich so der Morzine-Fan. Finde den Boden in Maribor besser und finde auch die Strecken teilweise besser und die sind weiter verstreut und weiter auseinander und kreuzen sich nicht eine Million Mal. Und bin ich sehr, sehr großer Fan, also Maribor.
Klingt super.
Ja, geiler Park.
Ich habe zwei Bike-Highlights. Das eine war, ich war letztens in der Pfalz fahren und dreht so 20 Minuten den Berg hoch. Und treff oben am Einstieg auf den Trail einen Typen und frag, hey, wo bist du her, wo fährst du? Und dann fragt er mich und meint so, hey, du bist doch von MTB News. Ich habe euren Podcast gehört, wo ihr über Kinematiken gesprochen habt. High five, Gregor, das war gut. Ja, geil. Grüße gehen raus an Albert, der mich danach in ein paar Trails dort noch mitgenommen und geguided hat. Das war super witzig. Cool. Und sonst... ich bin letzte Woche hier monströs hingeflogen, weil mich eine Mücke attackiert hat und ich vom Trail geraten bin. Und mein Highlight war danach, dass ich mir nichts getan habe Wildes und auch die Tage jetzt wieder fahren konnte, weil zurzeit sind hier in Bad Kreuznach beste Bedingungen und es ist einfach nur genial.
Genau. Cool.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ja. Ich bin gespannt, wann wir als nächstes wieder hier im Podcast sind. Die nächsten Gastgeber werden sicherlich wieder Moritz und Hannes sein.
Ja, die sind wieder auf der Suche nach irgendeinem coolen Gast. Ich glaube, es gibt nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß nicht, wann der nächste
Termin ist. Stimmt, ich habe was gehört. Ja, du hast recht.
Ja, die haben mich nämlich auch schon gefragt nach Connections. Das klingt vielversprechend.
Es klingt vielversprechend, okay. Gut, dann suche ich das richtige Outro.